Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Stefan Frense, Geschäftsführer der AG Netz. Und wir wollen heute die Tea Time nutzen, um einmal über die Energiewende in ganz Deutschland, primär in Schleswig-Holstein zu sprechen, warum du, warum ihr mitverantwortlich dafür seid, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern, zu anderen Bundesländern schon doch recht fortgeschritten sind. Wir wollen heute ein paar Unterschiede herausarbeiten zwischen vielleicht Bayern und Schleswig-Holstein. Wir wollen erfahren, warum die Atomkraft zurückkommen soll oder auch nicht, was es für technische Fortschritte in Sachen Windenergie gibt. Und wir stehen hier mit unserem Podcast-Mobil auf dem Gelände der Messe Husum und Kongress, denn hier findet in einem halben Jahr die Husum Wind statt. Aber wir wollen uns jetzt auf den März 2025 konzentrieren, nämlich auf unser Gespräch. Stefan, wir trinken den Husumer Früchtegarten vom Teekontor Nordfriesland und ich freue mich sehr, dass du zu mir gefunden hast und wir jetzt gemeinsam eine Tasse Tee trinken. Moin, Stefan.
Moin Tore, ich freue mich auch.
Jawohl, wunderbar. Dann wollen wir mal loslegen und lass uns mal direkt mit einem Zitat beginnen. Ein Zitat, das ich aus dem Wahlkampf aufgeschnappt habe. Sicherlich viele, da ging es, ich versuche es richtig zu zitieren, um die Windmühlen der Schande. Ein Zitat von Alice Weidel, 20% nach diesem Zitat erhalten, unter anderem nach diesem Zitat. Wie schätzt du dieses Zitat ein? Denn sie hat vor, die Windmühlen abzureißen. Ist das deiner Meinung nach das richtige Vorgehen?
Ja, der Wahlkampf war für uns Erneuerbare schwierig in der Art, dass viel berichtet wurde von sogenannten Fakten, die tatsächlich keine sind. Also dieser sogenannte Flatterstrom ist letztendlich, oder damit meinte sie ja, dass der Windstrom eben nur dann da ist, wenn der Wind weht. Und da werden viele Parameter außen vor gelassen. Wir arbeiten zurzeit an dem Thema Flexibilitäten. Wir als AG bauen gerade 3 Batteriespeicher. Wir sprechen über das Thema E-Mobilität, bidirektionales Laden. Wir reden über Wasserstoff. Das sind alles Elemente, die in diesem Wahlkampf leider kein Gehör gefunden haben und auch nicht ausgesprochen wurden. Es war so eine Mischung aus geballter Inkompetenz, sage ich mal, und auch Ignoranz. Wir hier in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, haben eine ganze Menge schon gemacht, müssen aber auch noch eine Menge machen und vor allem müssen wir uns vornehmen, mehr zu erklären. Das ist in den letzten Jahren etwas untergegangen.
Untergegangen ist das Thema Klima komplett im Wahlkampf. Ja. Die Prioritäten haben sich da ziemlich verschoben. Ja. Hast du Hoffnung, jetzt nach Ende des Wahlkampfes, wenn jetzt die Regierung gebildet wird und wurde, dass dieses Thema wieder mehr auf die Agenda kommt? Oder glaubst du, wenn man sich auch anschaut, welche Maßnahmen jetzt getätigt werden, finanzielle, welche Pakete da geschnürt werden, dass das Thema weiterhin nicht unbedingt priorisiert behandelt wird?
Ich habe Hoffnung, dass es weitergeht. Lassen wir den amerikanischen Markt mal außen vor. Denn da bin ich mir auch sicher, dass es da weitergeht, dass es nach den ersten Anläufen von dem neuen Präsidenten auch Widerstand geben wird. Denn auch viele Bundesstaaten sind deutlich weiter, als Herr Trump glaubt. Aber hier in Deutschland glaube ich das deswegen, weil wir mit der erneuerbaren Philosophie, sage ich mal, auch das Thema Unabhängigkeit von anderen Staaten im Grunde vorgelebt haben. Und wenn man diese Erkenntnis erstmal hat, dass es Sicherheit, Unabhängigkeit, Dezentralität bedeutet, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Und wenn die Erkenntnis auch bei anderen da ist, bin ich ganz zuversichtlich, dass es auch so weitergeht.
Du sagtest, Alice Weidel hätte so gesagt, ne, da kommt nur Energie, wenn auch Wind weht.
Ja.
Ist dem nicht so? Kannst du uns mal abholen für diejenigen, die da nicht so im Thema drin sind? Wann produziert eine Windmühle, ein Windrad Energie?
Ja, es ist schon richtig. Also ein Windrad produziert dann Strom, wenn der Wind weht und eine Solaranlage, wenn die Sonne scheint. Aber die Möglichkeiten, die wir drumherum haben, ein Beispiel Batteriespeicher, das tritt jetzt auf und das müssen wir im Grunde auch umsetzen. Wir müssen uns als Erneuerbare in die Systeme letztendlich auch hineinbegeben. Wir haben Möglichkeiten, die Erneuerbaren, ja, wie soll man sagen, zu handeln. Ich will mal mit einen Schritt zurückgehen. Wir haben sicherlich einen Fehler in der Vergangenheit gemacht, wir selber auch in der Politik. Wir haben so getan, als ob sich nichts ändern würde. Und das ist an sich schade, das müssen wir jetzt aufholen. Das neue Stromsystem ist anders als das alte. Und wenn ich mir angucke, wie Elektronikkonzerne das Verhalten der Menschen verändern, Black Friday, Angebote etc., müssten wir genauso sagen, es ist geil, dann den Strom zu verbrauchen, wenn der Strom da ist. Und es ist eben teuer und auch blöd, den Strom zu nutzen, wenn er nicht da ist. Und deswegen müssen wir diesbezüglich, wie soll man sagen, dieses Thema Verhaltensänderung, das müssen wir wieder in den Vordergrund stellen.
Wie kann das funktionieren? Wie kann man da auf dieses Verhalten reagieren?
Also es gibt ja oder gab ja diese Diesel-App als Beispiel. Das ist eine App, da kann man sehen, dass im Nachbarort der Diesel günstig ist und dann fährt man da viele Kilometer und tankt dann für 1 Cent günstiger. Das müsste genauso möglich sein für Ladesäulen, das müsste genauso gut sein für den normalen Verbrauch, dass dem einzelnen Verbraucher, und das ist mit den Apps heutzutage kein Problem mehr, auf der App sehen kann, ich habe jetzt eben günstigen Strom, ich nutze mein Auto, Wallbox, ich nutze die Waschmaschine etc. Und wenn eben der Strom nicht da ist, dann sollte man das denen überlassen, die den weniger Strom da ist, denen überlassen, die den Strom brauchen. Und es werden immer gerne die Industrien herangezogen. Wir haben einen sehr guten Draht zur Industrie und haben da auch ein recht gutes Netzwerk. Und es gibt einige wenige Bereiche. Da ist es in der Tat so, da muss man sich überlegen, dass man da im Grunde so eine Stützversorgung entsprechend hinstellt. Aber das Gros der Verbraucher käme mit den Themen Verhaltensänderung, Speicher und weiteren Komponenten käme ja zurecht.
Wir wollen auf diese Komponenten gleich nochmal expliziter eingehen. Ich möchte aber jetzt erst einmal wissen, du sprachst von...
Ich trinke schon mal auf dein Wohl. Ne?
Unbedingt, ist heiß, Vorsicht. Und vielleicht schmeckst du ja die Bananenaromen heraus.
Oh ja, das ist wirklich, das ist aber ein ausgesprochen guter Tee.
Du sprachst von, sehr, sehr gerne, von wir. Wir auch mit der Politik. Wir sind super vernetzt in die Industrie. Wer ist wir? Wer ist die AG Netz? Und wer bist du?
Ja, die AG Netz wurde vor fast 16 Jahren, wir haben im letzten Jahr ein schönes 15-Jahre-Fest gefeiert, vor 15 Jahren gegründet. Da haben sich einige Windmüller zusammengetan und wollten ursprünglich die Netze zwischen den Bürgerwindparks managen und organisieren und haben dann sehr schnell festgestellt, dass der Ausbau schneller voranging, als sie erst dachten. Und dann kamen weitere Gesellschafter dazu und sie haben eine Arbeitsgemeinschaft Netz gegründet, die dann aber sehr schnell sich weniger den Netzen, sondern mehr dem Ausbau der Erneuerbaren widmete. Und diese AGE hatte ein Ziel, eine politische Interessenvertretung aufzustellen. Das heißt, dass der Mittelstand, da waren dann auch die betroffen oder beteiligt, die nicht unmittelbar an der AGE beteiligt waren, im Grunde in Kiel und in Berlin Gehör zu finden und auch die Besonderheiten des Mittelstandes darzustellen. Und das war gut und wichtig so, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob ein Konzern ein Projekt aufzieht oder eben der Mittelstand, Beispiel das Thema Finanzierung, das ist da eben etwas anderes. Aber von der Power und von der Umsetzbarkeit ist der Mittelstand mindestens genauso gut wie die Konzerne. Und das hat eben hier Schleswig-Holstein bewiesen. Und zu deiner Frage zu mir, ich bin im April 2019 hierher gekommen als Nachfolger von Martin Grundmann, der die AG Netz toll aufgebaut hat. Und wir haben dann im Team das Portfolio der AG erweitert. Wir haben neben der politischen Interessenvertretung das Thema Projekte aufgesetzt. Ich sprach eben vom Batteriespeicherprojekt und eben Dienstleistungen. Dienstleistungen für die Gesellschafter, Stromsteuer, Redispatch und das Ganze, was eben dem Einzelnen sehr den Einzelnen sehr drückt, zentral zu organisieren.
Wozu braucht es euch ganz konkret? Würde das hier genauso gut laufen, würde es die AG Netz nicht geben?
Die AG Netz ist insofern wichtig, als dass sie mit fast 5000 Megawatt schon einen Kreis von Gesellschaftern abdeckt mit knapp 19.000 Kommanditisten. 19.000 Kommanditisten, das muss ich mir vorstellen.
Was sind das? Was sind Kommanditisten?
Kommanditisten sind Menschen wie du und ich, die sich vorgenommen haben, sich an einem Bürgerwindpark, einem Solarpark oder einer Biogasanlage zu beteiligen. sehen irgendwie auch die Notwendigkeit und auch den Anreiz, sich daran zu beteiligen. Teilhabe ist eben da ein wichtiger Punkt innerhalb der AGE-Philosophie. Ja, und die wollen die Energiewende weiterentwickeln. Die wollen einfach hier im Norden, wo die geografischen und klimatischen Verhältnisse eben ideal sind, wollen die dieses Thema treiben.
Du hast den Begriff Bürgerwindpark angesprochen. Ich hatte Wolfgang Stapelfeld im letzten Jahr auch schon mal hier sitzen. Da hatten wir das Thema schon mal für die ganz wenigen, die diesen Podcast nicht gehört haben, einmal kurz vielleicht zusammengefasst. Was ist ein Bürgerwindpark? Wie kann ich als Bürger davon profitieren, partizipieren?
Also es werden entsprechend der Landesplanung werden Gebiete ausgewiesen, wo ein Bürgerwindpark entstehen kann. Und dann tun sich da einige wenige zusammen, die das erstmal orchestrieren und beteiligen dann die Bürger, möglichst auch die Kommunen, finanziell von ganz kleinen Summen bis größeren, aber letztendlich in der Gemeinschaft und wollen letztendlich für ihren Ort und für die Lokalität, wollen sie im Grunde einen Mehrwert schaffen. Und das hat eben den Vorteil, dass die, wir nennen das Akteursvielfalt, dass da viele unterschiedliche Personen, Berufsgruppen etc. zusammenkommen und an diesem Thema arbeiten und das weiterentwickeln. Das ist eine ganz großartige Thematik.
Da geht es dann auch um das Thema Akzeptanz, ne?
Ganz genau. Also das ist im Grunde das, Beteiligung oder Akzeptanz durch Beteiligung.
Kann die Leute durch ein bisschen Geld ruhig stellen?
Ja, das ist es. Ja, das ist eigentlich nicht. Also wenn früher sich
die... Ich kann auch ein bisschen ironisch.
Ja, aber das kam bei dir jetzt an. Bei mir kam das nicht so gut an. Das ist eben, du bist halt der Profi. Dass sich Menschen, Rechtsanwälte, Hausfrauen, Lehrer auf einmal mit Energiewirtschaft beschäftigen. Also das ist jetzt nicht nur das Geld, sondern das ist im Grunde auch die Gemeinschaft und dieses sich um ein Thema kümmern, was eben Schleswig-Holstein nach vorne bringt. Und wenn man sich Schleswig-Holstein vor 30 oder 40 Jahren ansieht, war das ja schon das Armenhaus Deutschlands. Und wenn ich mir das heute angucke, ist es im Grunde nicht nur die Wiege der Erneuerbaren, sondern das Powerhouse der Erneuerbaren.
Und das ist auch in 2025 immer noch der Fall?
Das ist immer noch so und das werden wir auch weiter ausbauen, indem wir eben nicht nur Grünstrom produzieren wollen mit den Bürgerwindparks, sondern dass wir ihnen die Möglichkeit geben, diesen Strom zu veredeln mit Batterien, mit Elektrolyseuren, dass wir auf jeden Fall auch Industrie hier ansiedeln. Ich meine, das ist unsere nächste Aufgabe, dass wir hier in Schleswig-Holstein interessant werden. Ich sagte immer...
Apropos, hast du da ein paar Insights zu Northvolt? Ganz schön still geworden.
Northvolt wird fliegen, da bin ich fest von überzeugt. Dass man
wird fliegen?
Wird funktionieren. Wird,
also nicht hier rausfliegen?
Nein, wird funktionieren. Gut. Wenn man sich die Baustelle anguckt, da geht's voran. Dadurch, dass es Chapter 11 ist, ist es im Grunde auch getrennt von der Holding. Also ich persönlich glaube, dass das funktionieren wird, weil die Rahmenbedingungen ideal sind.
Ich meine, deshalb wurde der Standort Heide-Umland gewählt, aus Überzeugung. Richtig, wir hoffen es auch mal. Will nicht für alle sprechen, gibt ja noch den einen oder anderen Kritiker. Darum soll es aber gar nicht gehen. Du sprichst von alternativen Energien, von erneuerbaren Energien. Was sind erneuerbare Energien? Man denkt ja direkt an die Windmühle. So, was gibt's da noch?
Da gibt's zum Beispiel die Solarparks als Beispiel. Oder die Solaranlage
oder die PV-Anlage auf dem Dach. Damit mein E-Auto läuft.
Ja, und ganz
ich genau. Relativ günstig an den Strom herankommen kann.
Und der Punkt ist so, dass man zu oft versucht hat, so das alte System ein Stück weit beizubehalten und das neue System in die alten Strukturen zu pressen. Beispielsweise die Diskussion um die Standorte der Windenergie. Völliger Blödsinn. Die Flusskraftwerke wurden da gebaut, wo die Flüsse waren. Und die Kohlekraftwerke wurden da gebaut, wo die Kohle war.
Ja.
Und deswegen macht es keinen Sinn, jetzt die Windanlagen da zu bauen, wo die Netzknotenpunkte sind, sondern da, wo der Wind ist. Und diese Diskussion ist insofern ein bisschen schräg, als dass die alte Welt hohe Beharrungskräfte hat. Das muss ich sagen, das stellen wir täglich fest.
Hohe was bitte? Hohe.
Beharrungskräfte, also indem die an ihrem alten System festhalten und sagen, die Industrie muss in Bayern bleiben und in Baden-Württemberg. Nein, wenn wir über das Thema neue Energien sprechen, und so neu sind sie ja
auch nicht
mehr. Ja. Dann hieße das, dass sich hier dann auch die entsprechenden Industrien und Gewerbebetriebe ansiedeln müssten.
Warum sträubt sich Bayern so gefühlt dagegen, gegen den Ausbau von Windmühlen, von erneuerbaren Energien?
Ja, weil der Ministerpräsident zu lange glaubte, er käme mit einem blauen Auge davon in der Art, dass er seinem Volk die Wind- und, ja, Solar geht ja jetzt, aber die Windanlagen vorenthalten hat und hat gesagt, ihr werdet in ein paar Jahren, werdet ihr aus dem hohen Norden günstigen Strom bekommen, der dann im Süden veredelt wird. Und da sind wir uns auch alle, inklusive Ministerpräsident Daniel Günther, einig, dass wir das nicht so zulassen wollen, sondern dass wir da alles dran setzen, dass der Strom dann auch hier mit neuem Gewerbe, mit neuen Industrien verbraucht wird.
Wie zufrieden bist du denn mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien hier bei uns in Schleswig-Holstein?
Wenn du mich vor anderthalb oder zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nicht so richtig zufrieden. Ihr, meine Kolleginnen und Kollegen und ich haben uns sehr stark dafür eingesetzt, dass der Genehmigungsprozess, der Planungsprozess, dass der mal idealtypisch und richtig aufgesetzt wird. Und die Politik hatte das auch verstanden und hat uns da auch unterstützt. Und ich muss sagen, in dem letzten Jahr, anderthalb, ist hier ein wahnsinniger Schub durch Schleswig-Holstein gegangen. Wenn der Ausbau und die Genehmigungszahlen so, der Ausbau so weitergeht und die Genehmigungszahlen so hoch bleiben, dann bin ich da sehr, sehr optimistisch.
Hast du möglicherweise zufällig Zahlen für uns im Gepäck, was den Ausbau angeht, wie viele Anlagen genehmigt worden sind, wie viele Anlagen gebaut worden sind im letzten Jahr?
Ja, wir haben hier in Schleswig-Holstein etwas über 3000 Anlagen stehen und wir werden weiter ausbauen. Das erfolgt nicht linear, sondern wir werden durch das Repowering die Möglichkeit haben, eben deutlich leistungsstärkere Anlagen aufbauen zu können und dadurch entfallen natürlich kleinere und somit auch die Anzahlen.
Also wir müssen nicht damit rechnen, wenn es heißt, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen, dass wir noch mehr Windmühlen, Windkraftanlagen hier haben. 3000 ist eine Menge, gefühlt, würde ich sagen, für Schleswig-Holstein. Ja. Ist das viel?
Ja, ich meine, wir können uns das hier leisten, wenn man das in Schleswig-Holstein im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen sieht, da gibt's eben diese Möglichkeiten nicht. Wir haben hier diese Flächen, aber einen dramatisch höheren Ausbau würde ich auch nicht empfehlen, mehr in Richtung Leistungssteigerung zu gehen, sprich Repowering, und dadurch werden die Anzahl der Anlagen eben wird die Anzahl der Anlagen eben geringer.
Okay.
Sprich, wenn eine 6 oder 8 MW Anlage, die ersetzt 4 2MW-Anlagen.
Was ist Repowering in diesem Zuge? Was macht das?
Das ist im Grunde eine Möglichkeit, die Anlagen entweder nach der Laufzeit oder auch schon während der vorhandenen oder während der 20 Jahre auszutauschen gegen eine leistungsstärkere.
Das heißt auszutauschen, abreißen, neu bauen?
Faktisch ist das dann nachher ein Abbau. Also wenn jetzt zwei Anlagen A 2MW dort stehen und man baut eine 6MW-Anlage, ist das dann nachher nur noch eine und man hat eine Leistungssteigerung von 2 MW dazu bekommen.
Megawatt.
So, 1000 Kilowatt.
Ich kenne Megabyte auf dem Computer und so weiter, aber ich kann mit diesen Angaben nicht viel anfangen. Also was heißt eine 6MW-Anlage?
Also Kilowatt ist ja geläufig. Kilowatt kennt man ja auch von dem Heizstrahler zu Hause und das ist dann eben 1000 mal so viel, 1000 Kilowatt. Und gibt eben die installierte Leistung der Anlage wieder.
Also so eine 6MW-Anlage, verstehe ich, aber was ist das für eine Angabe? Wie kann man es messen?
Rechnen wir mal von klein auf, wenn man eine 100 Watt Glühlampe hatte, ja, Konnte man die 10 Stunden mit einer Kilowattstunde betreiben. Kilowatt mal 1000 sind eben Megawatt. Und das ist dann eben die Leistung, wenn man sich eben diese kleinen Leistungen, die man verbraucht, anguckt und aufsummiert, dann stellt man fest, dass man mit einer 6-Megawatt-Anlage schon ganz schön was wuppen kann.
Kannst du so ungefähr sagen, was? Man sagt ja, wie so ein Windpark, der versorgt jetzt 18 Baugebiete mit Strom. So, kannst du sagen, so eine 6-MW-Anlage, für was ist die zuständig? Was kann die leisten, was kann die versorgen?
Also eine 6MW-Anlage könnte einen größeren Ort schon mit Strom versorgen, absolut. Und ich würde sagen, je nach Fahrweise auch das Gewerbe und die Industrie dazu. Also 6 Megawatt ist schon eine große Leistung, während so der Schnitt so zwischen 2 und 3 MW zurzeit installiert sind.
Aber nur, wenn auch Wind weht, oder?
Nur, wenn Wind weht. Das ist ja im Grunde der Punkt. Auch die Solaranlagen funktionieren nur dann, wenn die Sonne scheint. Aber es gibt eben viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Thema Wasserstoff als Beispiel. Dass man eben mit der Windenergie, die da ist, Wasserstoff erzeugt, den man dann nutzt, wenn eben der Wind nicht weht. Und es gibt einige wenige kritische Bereiche, die brauchen 8.760 Stunden, das ist die Stundenzahl des Jahres. Sorry.
Ja.
Alles gut. ein gehöriger Anteil eben nicht. Da kann man sich eben entsprechend darauf einstellen. Man kann auch gewisse Lasten verlagern. Das muss man nur wollen. Und wenn man das im Sinn hat, wenn man den Klimaschutz ganz nach vorne stellt, du hast eben richtig gesagt, im Wahlkampf gar nicht zu Wort gekommen, dann bekommt man das auch hin. Und da sind wir sehr hoffnungsfroh.
Was für eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Batteriespeicher? Was ist das? Warum ist das the next big thing vielleicht?
Ja, ganz sicher. Also zurzeit gibt es ja einen gewissen Hype, zumindest bei dem Versuch, die Anlagen zu genehmigen. Also bei der Umsetzung sind wir noch nicht so weit. Wir als AGA haben jetzt den ersten von dreien relativ weit projektiert. Wir warten jetzt auf den Netzanschluss mit 56 Megawatt. Da sind wir wieder Leistung. Der Batteriespeicher ermöglicht eben dann, wenn der Strom eben produziert wird, diesen einzufangen, zu speichern, aufzunehmen und dann entsprechend abzugeben, wenn man ihn benötigt. Er hat darüber hinaus andere Funktionen. Er kann im Grunde diese Regelfunktion des Stromes, also wenn jetzt eine höhere Abnahme da ist, dadurch, dass jetzt ein Werk angefahren worden ist, kann er entsprechend puffern und er kann im Grunde in diesen Handel einsteigen. Und eben mit diesen Stromspitzen zu handeln.
So, und jetzt eine naive Nachfrage, die erste naive Frage heute. eine naive Nachfrage. Ist das noch nicht möglich? Also für mich klingt das so logisch, dass es sowas gibt. Ich meine, also warum gab es sowas noch nicht?
Tore, das ist eine intelligente Frage. Und zwar deswegen, weil es eigentlich hätte schon sein müssen. Was ich sagte, man hat zu lange versucht, das neue System in die alten Strukturen zu pressen. Man hat immer noch versucht, es müssen Kohlekraftwerke,
Gaskraftwerke. Wer ist Mann? Entschuldige, wer ist Mann? Wer hat das versucht? Oder warum wurde es denn nicht anders gemacht? Was heißt Mann?
Sagen wir es mal konkret, die Konservativen in der Politik haben das sicherlich nicht so forsch betrieben wie die Grünen. Die Grünen haben daran geglaubt und auch Robert Habeck an erster Stelle hat das im Grunde auch persönlich getrieben, weil er daran glaubte. Und wir glauben nicht nur dran, sondern wir zeigen jetzt auch, dass wir als AG Netz zeigen jetzt auch, dass das geht. Aber es gab natürlich auch Industriebereiche, die gerne mit ihrer alten Strukturen, mit ihrem alten Gefüge weiter produziert hätten. Nur das ist eben nicht mehr der Zeitgeist. Und wenn man den Klimaschutz ernst nimmt, dann muss man an diesen Themen arbeiten. Und deswegen sind wir auch politisch unterwegs und wir bauen auch deswegen den Batteriespeicher, weil wir auch der Politik und auch anderen zeigen wollen, wie es geht und vor allem, dass das aus dem Mittelstand her möglich ist, dass das nicht Aufgabe der Konzerne ist, da diese Systemverantwortung zu übernehmen.
Was kann man als Bürger, als Mensch dieses Landes gegen so einen Batteriespeicher haben? Für mich klingt das nach Win-Win-Win.
Ja, das ist absolut richtig. Dagegen haben könnte man etwas, wenn er zu nah jetzt an einer Wohnbebauung entstehen würde. Aber achten wir selber drauf und auch das Genehmigungsverfahren sieht das entsprechend vor. Wenn man das ganze System richtig weiterdenkt, ist das eine logische Schlussfolgerung. Also im Grunde kann man nichts dagegen haben. Wenn man aber gerne bei dem Alten bleiben möchte, ist man auch gegen den Batteriespeicher, weil man auch gegen Windräder ist.
Aus Prinzip, ja. Aus Überzeugung. Ja. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, aus auch gewisse konservative Überzeugungen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte auf das Repowering nochmal eingehen, beziehungsweise auf diese 3000 Anlagen, die in Schleswig-Holstein gerade stehen, auf diese eingehen. Die werden optimiert, die werden vielleicht auch reduziert, nicht von der Leistung, sondern von der Anzahl. Diese Anlagen, wie können die optimiert werden? Einfach durch technischen Fortschritt oder werden die höher, werden die größer? Wie soll das funktionieren?
Ja, es gibt unterschiedliche Parameter. Das ist einmal die Höhe, das ist aber die Leistung selber. Also wenn zum Beispiel ein Generator 2 Megawatt stark war und ein neuer eben 6, dann ist das eben der Ausbau um 4 Megawatt. Die Aufstellungsorte, die Höhen spielen dabei eine Rolle. Und sie sind auch, was die Rotorblätter angeht, modifiziert worden. Das heißt also im Grunde diese Art, wie sie laufen, die Möglichkeiten, die die Anlagen haben, sind verbessert worden. Über die Zeit.
Nun habe ich im Spiegel den Artikel gelesen, eine 250 Meter hohe Anlage soll, in den Niederlanden entstehen. Das sind natürlich Größenordnungen, wortwörtlich, die gewaltig sind. Ich meine, the sky is the limit, das geht immer höher, will man meinen. Da gibt es natürlich auch große technische Herausforderungen. Aber ist das ein Weg für die Zukunft, dass wir hier bald auch solche Kolosse stehen haben?
Ob das in Schleswig-Holstein sinnvoll ist, mag ich bezweifeln. Vor dem Hintergrund, dass wir hier ganz andere Verhältnisse haben. Wir haben ja hier Bereiche an der Westküste, wo wir Offshore-Verhältnisse haben.
Also, was ist das?
Also wo wir Windverhältnisse haben mit 3.800 in Richtung 4.000 Megawatt Vollerstunden. Also die Vollerstundenzahl. Und die Höhe muss erreicht werden, da wo eben der Wind nicht so weht, wo man eben sich der Höhenwinde entsprechend bedienen muss. Und das wird in diesen Regionen nicht stattfinden. Das braucht es nicht.
Aber in anderen, wo wir eben nicht so stark Wind haben, ist es sinnvoll.
Richtig. Das ist auch ein Grund, weshalb Herr Söder da in Bayern sehr vorsichtig ist, weil er da andere Höhen ansetzen müsste aufgrund der Windverhältnisse in Bayern. Und setzt somit auf Solar.
Wir haben jetzt, sehr wahrscheinlich erhalten wir einen konservativen Bundeskanzler. Schleswig-Holstein ist auch konservativ geführt, mit grünem Einfluss. Ja, schwarz-grün. Auf Bundesebene wahrscheinlich schwarz-rot. Wissen wir nicht. Aber wir gehen stark davon aus, CDU hat wieder die Oberhand in gewissen Themen. Und ich habe jetzt vernommen, 2030 soll wieder die Atomkraft reaktiviert werden, in gewissen Teilen modernisiert. Würdest du jetzt sagen, wir brauchen diesen Mix aus Atomkraft, aus erneuerbaren Energien, oder ist das wirklich Schwachsinn?
Ja, ich sag mal so, das ist Nostalgie. Also die Kernkraft hat ja über Jahre und Jahrzehnte in Deutschland ihren Dienst geleistet, gar keine Frage. Aber Reanimierung der drei Kernkraftwerke funktioniert tatsächlich nicht. Der Punkt ist, dass die Kernbrennstäbe aus der Ukraine und Russland kommen. Es wäre wieder eine weitere Abhängigkeit. Mal losgelöst davon, dass man in der jetzigen Zeit Verbindungen aufbauen müsste, die nicht da sind. Die Kernkraft hat ihre Zeit gehabt, das muss man ganz klar sagen. Und es macht auch Sinn, sich da jetzt endlich von zu lösen, weil man die Kraft auf die neue Welt und auf die neuen Energien legen sollte. Dass man über Kernfusion nachdenkt und dass man da auch offen ist, ist überhaupt keine Frage.
Das meine ich, Technologieoffenheit ist das Stichwort.
Finde ich richtig. Ja, nur die Technologieoffenheit sagen, die halten lieber an den alten Technologien fest. Die meinen nicht, das Neue entwickeln. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber von der Sache selber kann es sein, dass Kernfusion irgendwann mal kommen wird. Das sind aber 20 bis 25 Jahre. Und ich hatte jetzt kürzlich mit meinem alten Professor gesprochen. Ich habe ja Energiewirtschaft studiert. Der ist mittlerweile 94. Und der sagte mir, wenn wir das Thema Kernkraft in Deutschland ernst nehmen wollen, dann brauchen wir da auch 15 bis 18 Jahre. Thema Studenten, Firmen, die Hersteller etc., die sich wieder darauf einstellen müssten. Also von daher ist dieses Thema zurzeit kein Thema, und ich finde es schade, dass es immer wieder hochgekocht wird, weil dadurch die Kraft für die neuen Energien ein Stück weit verloren gehen.
Was sind da eure Möglichkeiten der Politik, die dieses Ziel offensichtlich verfolgen möchte, da das denen auszureden? Und warst du eigentlich einer der 300.000 Leute, die Habeck-Petition unterschrieben haben, dass er doch bitte bleiben soll?
Wir haben es ihm gesagt. Wir hatten einen Politik-Talk in Rendsburg von der AGNetz und haben dort die demokratischen Parteien von Schleswig-Holstein eingeladen und die Vertreter, die energiepolitischen Vertreter. Da war Robert Habeck dabei.
Die AfD auch?
Nee, die ist ja keine demokratische Partei. Nee. Also die FDP, die SPD, SSW, CDU und Grüne.
Und wir wollen ja nicht ins Politische gehen, aber warum ist das keine demokratische Partei?
Das dauert jetzt zu lange. Ich muss zum Frühstück zu Hause sein, aber wir können da, wenn du magst, gerne.
Wir können ja gemeinsam frühstücken und darüber reden. Ja,
das können wir machen. Dann machen wir einen separaten Podcast. Ja, und da haben wir Robert Habeck animiert, weil er viele Dinge angestoßen hat und auch mit viel Schelte, um einfach nach vorne zu gehen, Orientierung zu geben. Zum Beispiel dieses Heizungskeller-Thema, Heizungsgesetz. Ja, also dass er in den Heizungskeller der Menschen steigt. Völlig an der Sache vorbei. Er wollte eine Vorgabe machen in der Art, dass die Menschen nicht nachher CO2 oder diese CO2-Bepreisung dann erkennen und feststellen, dass die Öl- oder Gasanlage viel zu teuer ist.
Meine, das halten ihm ja auch echt viele zugute tatsächlich, dass er was verändern will, ja, dass er auch so nach vorne prescht und sagt, das muss anders, das muss anders, das muss anders, wurde jetzt nicht belohnt in der Wahl, definitiv nicht. Man geht nicht von einer grünen Beteiligung aus. Deswegen nochmal die Frage, wie könnt ihr Rot-Grün in diesem Jahr, in diesen nächsten 4 Jahren davon überzeugen, dieser Weg ist der richtige?
Weil wir auf der einen Seite schon viel bieten können. Wir haben schon eine Menge hier installiert und es ist eine gute Grundlage, darauf aufzubauen. Das andere, was jetzt gesagt wird, müsste neu aufgebaut werden, hilft uns auch nicht sofort. Dieses finnische Kraftwerk Olkiluoto als Beispiel, 18 Jahre Bauzeit. 11 Milliarden und zig Milliarden drüber als Beispiel und dann auch immer nur als Kraftwerk gesehen, was das Thema Entsorgung und was heißt das für unsere Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder etc. nie richtig beleuchtet. Also von daher müssen wir da wieder mit Sachverstand rangehen. Ich hoffe, der Wahlkampf geht dann bald zu Ende und die Koalition bildet sich, dass man mal wieder über Fakten sprechen kann. Und zu deiner Frage, wir haben schon sehr viel eben aufgebaut. Jetzt heißt es, das entsprechend zu gestalten, zu modellieren, vielleicht auch anzupassen. Ich will ja gar nicht sagen, dass alles so richtig war, zu adjustieren, aber kein Systembruch. Das ist unsere Einschätzung.
Ein kleiner Exkurs nochmal am Ende. Wäre mir lieb, du hast davon gesprochen, die unsere Enkel und so weiter, nächste Generation, das Auffangen möglicherweise. Wie stehst du denn zu den Plänen von den 500 Milliarden, von den 900 Milliarden, die gerade im Umlauf sind? Wie stehst du dazu als auch politischer Akteur zu diesen Plänen? Ist das richtig? Ist es zu doll? Ist es unverantwortlich?
Also erstmal freut mich, dass sich CDU und SPD nach dem Wahlkampf und nach dem Nachwahlkampf-Gemetzel da so
ziemlich schnell
verständigt haben. Ja. Das muss ich sagen, das ist schon klasse. Das zeigt,
das
man redet über Deutschland und nicht mehr über die Parteien. Das ist schon mal wichtig. Von der Größenordnung oder anders, von dem Zweigeteilten, auf der einen Seite Sicherheit und auf der anderen Seite Infrastruktur, finde ich, ist es schlau gemacht, denn jede Kommune, jede Gemeinde, wir haben 66.000 Brücken, die marode sind. 66.000, da ist auch die Fußgängerbrücke bei, aber 66.000 Brücken. Das erfordert ein bisschen Geld.
Ich meine, da sollen die ganzen Rotorblätter rüber, ne, über diese Brücken.
Genau, das ist richtig. Genau. Ja, sehr scharfsinnig.
Ja, also.
Und deswegen finde ich es richtig, so zu machen. Man sollte sich sehr schnell danach überlegen, wie man den Haushalt konsolidiert, beziehungsweise erstmal überprüft. Ist alles das notwendig, was da drin steckt? Wir haben einen Haushalt von 700 Milliarden in Deutschland. Das ist schon, da kann man schon was mit machen. Aber jetzt für den Anfang. Infrastruktur richtig und vor dem Hintergrund Sicherheit haben wir ja live erlebt, wie ein amerikanischer Oligarch den ukrainischen Präsidenten da vorführen wollte. Das Thema Verlässlichkeit ist eben nicht mehr gegeben und da müssen wir selber dafür sorgen. Und da bin ich wieder bei den Kindern, Enkelkindern, die müssen wir schützen. Ein Satz noch, es nützt ja nichts, dass wir nachher die Schuldenbremse im Grunde wunderbar eingehalten haben, aber Deutschland liegt am Boden.
Du bist kein Politiker, I know, aber hast du trotzdem eine Idee, wie das Geld irgendwann wieder zurückgezahlt werden kann?
Also ich glaube an das Wachstum. Deutschland kann deutlich mehr. Corona hat uns da so ein bisschen in eine Delle geschoben, aber wir können deutlich mehr. Und auch das Thema Anbahnung von Industrie und Gewerbe in Schleswig-Holstein, wenn man das mal richtig anpacken würde, und da müssen wir auch die Landesregierung unterstützen. Schleswig-Holstein allein hat wahnsinnig Potenzial. Das muss man nur machen und sagen, es ist jetzt ein bisschen unangenehm, man muss jetzt mal arbeiten. Aber und da sind wir als AG Netz absolut dafür und dazu bereit, das zu unterstützen.
Ihr hattet Jubiläum im letzten Jahr. Was möchtest du in den nächsten Jahren für eure AG Netz bewirken?
Dass wir das Thema Teilhabe, was wir ja im Grunde in unserer DNA haben, weitertreiben, sprich die Bürger weiter beteiligen an dem, was wir tun. Wir haben das mit unserem ersten Batteriespeicher gemacht. Und da haben wir 69 Gesellschafter und somit auch wieder entsprechend viele Kommanditisten.
Kann man da noch rein?
Mit beteiligt. Vielleicht später beim zweiten oder dritten Projekt. Müssen wir drüber reden.
Sagst du Bescheid?
Ja,
Weiß nicht, ich weiß nicht, wohin.
Nee, das kann ich auch verstehen. Wenn ich mir das hier so ansehe, dann das kann ich, nein, das, ja. Das fiel mir gleich auf, als ich hier reinging, dass du potenzieller sein könntest. Und dass wir vor allem an der am System weiterarbeiten, dass wir auch ernst genommen werden. Das wünsche ich mir auch von der neuen Regierung, dass nicht alles bei den Konzernen landet, sondern dass man weiß, was der Mittelstand zu leisten imstande ist. Und dass wir bei unseren Themen, die wir haben, ob das Thema Netze ist, dass wir Netze bauen, Wasserstoff, Speicher und so weiter, dass wir da ernst genommen werden, denn wir haben da schon eine Menge gemacht. Und vor allem, dass unsere Grundidee, die Menschen mitzunehmen, dadurch Akzeptanz zu haben, dass wir das hinbekommen. Und zum Thema Teilhabe habe ich gestern meiner Tochter noch gesagt, da fiel mir noch ein, ich hatte meine Oma war mal mit mir vor der Tür und da fiel mir ein Baumpapier aus der Tasche. Und da sagte sie nicht, Steffchen, wie sie mich nannte, das macht man nicht, sondern weißt du eigentlich, dass der Bürgerstein, Trottoir hat sie damals so gesagt, dir gehört? Und da habe ich gesagt, nee, ja, das ist deiner. Dein Vater schüppt hier Schnee, deine Mutter Laub und weiter. Und der Bürgersteig gehört dem Nachbarn. Sei froh, geh da achtsam mit um. Und das trage ich immer noch, das ist ein Witz. Ich trage das schon. Immer noch in meinem Herzen, ja. Dass wenn einer vom seinen Bürgersteig da eben nicht ordentlich pflegt. Was ich damit sagen wollte, ist, Teilhabe verbindet auch und schafft einen Bezug. Das war jetzt nicht ganz korrekt von meiner Oma und auch nicht ganz richtig. Aber was sie damit sagen wollte, ist, kümmere dich um das, was du drumherum hast. Und das macht die AG in einer tollen Art, dass sie sich eben um die Menschen kümmert, die Menschen zusammenbringt und letztendlich an einer Idee, den Energieausbau teilhaben lässt.
Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diese teils persönlichen Einblicke in deine Jugend, in deine Kindheit, in dein Leben und in deine Visionen. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Stefan, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Ich würde gerne mit dir eine Tasse Tee trinken.
Ja, haben wir,
Vor dem Hintergrund, dass wir uns auch erst heute kennengelernt
dafür
haben.
Dafür verstehen wir uns schon ganz anständig.
Das muss ich auch sagen. Das hat.
Ja, das kann nur schlechter werden. Ja, lass ich aber nicht durchgehen.
So komisch das klingt, ich würde gerne mal mit Donald Trump eine Tasse Tee trinken. Vor dem Hintergrund, dass ich in dem Gespräch abwägen würde, ob ich ihn provoziere oder ob ich ihm versuche, Ratschläge zu geben, was auch immer. Das ist in meinen Augen so eine gespaltene Persönlichkeit und das würde ich als Dienst an der Menschheit ansehen, mich da zumindest einmal gekümmert haben.
Sollte dieses Gespräch im Oval Office vor Kameras stattfinden oder lieber nicht?
Wie gewollt. Also ich kann auch komisch, also von daher, aber das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt, um einfach einen Menschen, der so menschenverachtend und narzisstisch und egoistisch oder unterwegs ist, dann an der richtigen Stelle auch die Meinung zu sagen. Das wäre so ein Punkt. Klingt jetzt komisch. Weiß nicht, ob das jetzt in das Podcast-Modell
ich passt. Ich fände es super, die Wünsche, mit Donald eine Tasse Tee zu trinken, waren bislang überschaubar. Mhm. Ich kann es gut verstehen. Ich fürchte, es wird nicht ankommen, was du ihm sagen willst. Ja. Da hat er, glaube ich, eine Gabe, das nicht wahrzunehmen. Ja. Aber der Wille zählt, Stefan.
So ist das.
So.
Ich danke dir. War ein schöner...
Finde ich auch. Ich hoffe, nicht nur für uns beide kurzweilig, sondern auch für diejenigen, die uns zuschauen und zuhören. Und bei euch möchte ich mich bedanken. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time Tour mit Stefan Frenze von der AG Netz. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.